Deutschlandfunk Kultur. Religionen.
Isa Vermehren. Die einen kannten sie als frühberufene Sängerin, Kabarettistin und Filmschauspielerin, die anderen als spätberufene Nonne im Orden Sacré-Cœur. Und wer beide kannte, hatte oft Probleme, die eine mit der anderen zusammenzubringen. Dies war allerdings nicht der einzige Bruch in ihrer Biografie. 1944 traten sie und ihre Familie eine Odyssee durch die Vernichtungslager des nationalsozialistischen Regimes an, die sie alle überlebten. 1946 veröffentlichte Isa Vermehren als eine der ersten KZ-Überlebenden ihren Bericht mit dem Titel »Reise durch den letzten Akt«. Nachdem sie in den Orden eingetreten war, wurde sie Lehrerin und später Schulleiterin, erst in Bonn und später in Hamburg. Nach ihrer Pensionierung gehörte sie dann zu denjenigen Geistlichen, die das Wort zum Sonntag bestritten. Das alles tat sie auf ihre ganz eigene, sehr ungewöhnliche Art. Hören Sie ein Porträt von Schwester Isa Vermehren, die gestern vor 100 Jahren geboren wurde.
Am 21. April 1918 wird Isa Vermehren in eine alteingesessene Lübecker Patrizierfamilie geboren. So alteingesessen, dass auch in Thomas Manns Erzählung Tonio Kröger der Familienname Vermehren auftaucht. Isa ist ein temperamentvolles, lebendiges Kind mit roten Haaren und Sommersprossen. Der Vater hat eine Anwaltskanzlei in Hamburg, die Mutter schickt sich an, Journalistin zu werden. Zusammen mit ihren beiden Brüdern wird Isa zunächst von Privatlehrern unterrichtet. Vor allem die Musik hat es ihr angetan.
Wir hatten sehr früh Musikunterricht zu Hause bekommen. Uns wurde eine Blockflöte in den Hals gesteckt und wir mussten singen und Takt schlagen. Ich habe anfangs Geige gespielt eine Zeit lang, aber ich war nicht fleißig genug. Daraus ist dann nichts geworden. Aber die Ziehharmonika, da war ich wirklich gut. Die kriegte ich mit 10 oder 11 Jahren. So ein kleines Ding, das ich in einem Jahr in Grund und Boden gespielt hatte. Dann bekam ich eine größere, eine dreireihige Hohner.
Zur Ziehharmonika singt sie Seemannslieder und plattdeutsche Verse. Die Vermehrens denken anders als die meisten. Die Mutter hat Mein Kampf gelesen und sieht Schlimmes heraufziehen. Isa ist ein echter Querkopf. Sie muss die Quarta am Ernestinengymnasium wiederholen, da ihre Lehrerin ihr Unreife, Frechheit und Arroganz bescheinigt. Und dann kommen die Nazis an die Macht.
1933 im Januar hat sich das politische Klima so total verändert,
sagte Isa Vermehren 2003 im Interview mit Gisela Steinhauer in der Sendung Hörensagen auf Deutschlandradio Berlin.
In ganz Deutschland und sehr spürbar in kleineren Städten, wo man sich gegenseitig kannte und in den Kochtopf guckte, ist der Eintopf da, der heute befohlen ist, oder ist er nicht da, was hast du geflaggt, hast du überhaupt geflaggt und wenn ja, welche Flagge? Welche Zeitung lesen Sie? Was hängt bei Ihnen an der Wand? Was steht bei Ihnen im Bücherbuch? Das war also alles lauter verbotene Sachen bei uns. Das war sehr unangenehm. Das wurde auch kolportiert und man wusste, also da sind die Feinde und da sind... Nein, nein. Man musste weg. Das war unerträglich.
Schnell gerät sie mit dem neuen System in Konflikt. Nach einem Vorfall am 1. Mai 1933 wird sie von der Schule verwiesen.
Wir sollten vorbeimarschieren an einem fahrenden Wald und sollten auf ein bestimmtes Kommando hin. Augen links!
Musste der Hitler grüßen.
Ja, sollten wir also den grüßen und da vorbeimarschieren. Und vor mir ging eine Schülerin, der man gesagt hatte, sie brauchen natürlich nicht. Sie sind ja jüdisch, sie sind ja nicht arisch. Das fand ich also derartig unglaublich und empörend und verletzend und entwürdigend. Also da habe ich gedacht, wenn die das nicht darf, dann will ich das auch schon nicht mehr. Und das wurde natürlich gesehen, fiel auf und wurde dann sofort beantwortet mit, sie schließen sich wohl aus der deutschen Volksgemeinschaft aus, so ungefähr. So wurde das gewertet, stellen Sie sich das mal vor. Sie können sich das gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn Sie von einem Tag auf einen anderen in einem Land leben, in dem es keine Redefreiheit mehr gibt, keine Meinungsfreiheit mehr gibt, keine Wahlfreiheit mehr. Das ist unbeschreiblich, was das ausmacht. Unerträglich.
Die Mutter fühlt sich mittlerweile eingeengt im provinziellen Lübeck. Noch 1933 zieht sie mit Isa nach Berlin. Einer ihrer Kollegen hat die Idee, Isa könne sich doch mit ihrer Knautschkommode bei dem von Werner Fink geleiteten Kabarett Die Katakombe vorstellen.
Und dann hat Werner Fink gesagt, ja, kommen Sie heute Abend, treten Sie einfach mal auf, dann sehen wir ja, was da dran ist und so. Und ich war so, Gott sei Dank, so harmlos und völlig unverängstigt, dass ich sagte, ja, das Lied, das kann ich, das singe ich dann.
Hier ist lustig, eine Seefahrt, die ist schön, ja, da kann man unsere Leute an der Reling kotzen sehen. Hollei, 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 hollei.
Das habe ich so in die Gegend da geschmettert, in diesem hochliterarischen und hochintellektuellen Kabarett. Das war also wie die Faust aufs Auge, passte das da rein. Und war für allein schon von daher furchtbar komisch, nicht? Und ich hatte also eine schöne, unbefangene, laute Art, das vorzutragen. Und damit war es dann geregelt. Dann blieb ich zwei, also bis die Katakombe geschlossen wurde, blieb ich dann im Ensemble.
In der rechten einen Whisky, in der linken einen Köm und die spiegelblanke Glatze, das ist unser Kapitän. Hollaim, 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 hollaim. Unser erster auf der Brücke ist ein Kerl drei Käse hoch, aber eine Schnauze hat er wie eine Ankerklüse groß. Hollaim, 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 hollaim.
Der Kapitän und der erste auf der Brücke, der zu klein geraten ist und eine große Schnauze hat. Viele im Publikum verstehen das als Kritik an den neuen Herrschern. 1935 wird die Katakombe geschlossen. Werner Fink kommt ins KZ. Isa Vermehren gehört nicht zu den Verfolgten, im Gegenteil. Durch ihren Erfolg ist nun auch das Kino auf sie aufmerksam geworden. Sie wirkt in vielen Filmen in Nebenrollen mit. Ihre Popularität nimmt ständig zu. Sie gastiert in Hamburg, wo sie zum Vorbild für die junge Heidi Kabel wird. Doch 1937 reicht ihr das nicht mehr. Sie will studieren. Wozu sie zunächst ihr Abitur nachholen muss. Während der Vorbereitung liest sie ein Buch des katholischen Theologen Otto Karrer. Dieser weckt ihr Interesse für den Katholizismus. Kurz darauf lernt sie Elisabeth Gräfin Plettenberg kennen, ebenfalls eine überzeugte Katholikin. Unter ihrem Eindruck konvertiert die evangelische Isa gemeinsam mit ihrem Bruder Erich 1938 zum Katholizismus. Ihr Biograf Matthias Wegner zitiert Isa Vermehren mit den Worten:
Der liebe Gott hat damals ordentlich zugegriffen.
1939 zieht Isa Vermehren in das Studentinnenwohnheim des Ordens Sacré-Cœur im Berliner Grunewald. Sie ist fasziniert vom spirituellen Leben der Kommunität und beschäftigt sich intensiv mit dem Leben der Ordensgründerin Madeleine Sophie Barat, die 1925 von Pius XI. Heilig gesprochen wurde. Nach bestandenem Abitur bewirbt sich die 20-Jährige um Aufnahme in den Orden, wird aber wie auch die beiden folgenden Male abgelehnt. Ohnehin hatten die Nazis den Orden bereits sehr beschnitten. Um Geld zu verdienen, tritt sie weiterhin im Film auf. 1943 fährt sie zur Truppenbetreuung nach Russland. Im selben Jahr fällt dort ihr Verlobter. Ihr Bruder Erich, Jurist wie sein Vater, wird als Diplomat nach Istanbul versetzt. Dort hat er Zugang zu internationaler Presse, durch die ihm die Absurdität des Krieges vollends bewusst wird. Mit einem wahnwitzigen Fluchtplan setzen er und seine Frau sich zu den Engländern ab. Anfang 1944 lässt Goebbels Isa, ihre Eltern und ihren ältesten Bruder Michael verhaften. Für sie beginnt damit eine Odyssee durch eine Reihe von Konzentrationslagern.
Wir waren verhaftet, wir waren sogenannte Sippenhäftlinge, ich nicht alleine, sondern wir waren ungefähr 40, 50 Sippen-Sonder-Ehrenhäftlinge zum Schluss. Ja, dann war ich fast ein Jahr in diesem Konzentrationslager Ravensbrück festgehalten, in dem Gefängnisbau da. Aber dann haben die Nazis angefangen, also diese kostbaren Gefangenen, die sie da hatten, also zu sammeln und wie also ein Faustpfand ein bisschen vor dem Untergang zu bewahren, um sich damit vielleicht nochmal freikaufen zu können. Und dann wurden wir also durch ganz Deutschland geschleppt in verschiedenen Omnibussen, immer weiter nach Süden, um... Ich weiß nicht, was man mit uns wollte. Also da deshalb eine Reise wirklich durch den letzten Akt dieses nationalsozialistischen Reiches, was also in furchtbarem Getöse damals unterging, wie wir wissen nicht. Kanonendonner überall, anrückende Feind von allen Seiten und da drin so ein Volk, das sozusagen nicht mehr Piep sagen konnte. Also furchtbar.
Nach Aufenthalten in Buchenwald und Dachau wird Isa Vermehren schließlich im Mai 1945 in Südtirol befreit. Ihre Eltern und ihr Bruder mit seiner Frau sind bereits frei. In Interviews wird sie später immer wieder gefragt, wie sie nach diesen Erfahrungen noch an einen barmherzigen Gott glauben kann. 2003 sagte sie dazu:
Man muss, ich weiß gar nicht, an was man denn noch glauben soll, wenn ich um Gottes Willen an einen barmherzigen Gott, an einen barmherzigen Menschen kann ich nicht mehr glauben, den gibt es nicht. Der Einzige, der jetzt noch barmherzig sein kann, das ist Gott, wenn es ihn gibt. Und wenn denn dieser Gott nicht barmherzig ist, dann ist er in meinen Augen auch, dann ist er auch nicht Gott, nicht? Also das Bild vom natürlicherweise guten Menschen, den meine Eltern so gerne angehangen haben, so die rousseauische Vorstellung, der Mensch ist von Natur aus gut, er wird nur durch die Erziehung, durch die Gesellschaft verdorben. Den Glauben habe ich also wirklich völlig verloren. Sondern ich finde schon, dass der Mensch geeignet und begabt ist, sowohl für das eine wie für das andere. Und dass es wirklich sehr oft seine eigene Entscheidung ist, ob er das Bessere oder das Schlechtere wählt und von welchen Motiven er sich dabei leiten lässt, das Schlechtere oder das Bessere zu wählen. Und dass diese Arbeit an der eigenen Gesinnung, aus der heraus ich lebe und handle und rede, dass die nicht ernst genug genommen wird und nicht genügend kultiviert wird in den Familien heutzutage. Der Mensch hat, so wie er nun mal gebaut ist, mit Leib und Seele, hat gar nicht so viele Möglichkeiten, verschiedene sittliche Entwürfe zu leben, mit dem gleichen Gewinn für sich. Also er muss schon unbedingt bereit sein, die Wahrheit zu lieben und das Gute zu tun.
Auf Wunsch des Vaters schreibt Isa Vermehren ihre Erlebnisse nieder. Diese werden unter dem Titel »Reise durch den letzten Akt« 1946 als einer der ersten Augenzeugenberichte einer Überlebenden der Konzentrationslager veröffentlicht. Und sie ist nun fest entschlossen, in den Orden Sacré-Cœur einzutreten. Dort signalisiert man ihr, sie solle erstmal ein Studium machen, denn man brauche Lehrerinnen. Also studiert sie und wird schließlich 1951 endlich aufgenommen. 1987 stellte ihr Gabriele Kreis in der Sendung Journal am Vormittag im Deutschlandfunk die Frage:
Wollten Sie eigentlich schon immer Lehrerin werden?
Nein, überhaupt nicht. Ich habe auch immer gemeint, das ist wie eine Briefmarke, die nicht klebt, aber ich bin es dann doch gewesen. Ich bin Schulleiterin gewesen die meiste Zeit. Das bin ich sehr gern gewesen.
Lehrerin und Berufung?
Ich bin überhaupt alles gern gewesen, so ist es nicht. Aber ich hätte es mir nicht, das hat mir der Orden sozusagen als Amt gegeben, ja. Und ein Amt, das man im Gehorsam nimmt, das macht man dann auch mit großer Freude.
Bildung ist für Isa Vermehren immer auch Gewissensbildung. Das war eine der wesentlichen Lehren, die sie aus der Zeit des Dritten Reiches zog und auf die sie immer wieder verweist. 1993 hält sie in Ravensbrück einen Vortrag, in dem sie dieses Thema folgendermaßen auf den Punkt bringt.
Gewissen bindet uns an moralische Werte. Eine Gesellschaft ohne einen gewissen Wertekonsens hinsichtlich dessen, was sittlich gewollt und vom Einzelnen gefordert werden muss, ist dem Untergang geweiht. Der von den Nationalsozialisten aufgestellte Wertekanon war ein verführerischer Wertekanon, wobei man nur jeden bedauern kann, der darauf reingefallen ist, der dafür sein Leben gegeben hat.
Dieses Beharren auf alten moralischen Werten und kirchlichen Bildungsidealen bringt Isa Vermehren vor allem nach 68 in Opposition zu den damals geforderten Veränderungen. So sagte sie 1987 im Interview:
Die Sophie-Barth-Schule war ja früher eine reine Mädchenschule, ganz im Sinne der Gründerin ihres Ordens.
Ja, im Übrigen im Sinne auch der kirchlichen Erziehungstradition, nicht?
Inzwischen ist sie aber eine
koedukative, ja.
Koedukative Schule. Das bringt doch durchaus Veränderungen dann auch.
Ja, die kann meine Nachfolgerin ausbaden. Der einzige Vorteil, von dem ich bisher weiß, ist, dass sie einen Knabenchor haben und einen gemischten Chor. Und das finde ich natürlich so bestechend, dass ich mich beinahe mit dem Gedanken aussöhnen kann.
Womit sie sich nicht aussöhnen kann, sind die Veränderungen in der Liturgie und dem Klosteralltag nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil. So hält sie bis ins hohe Alter nichts von der Idee, ihre Ordenstracht abzulegen. Sie besitze keine zivilen Kleider und wolle auch in der Ordenstracht begraben werden, erklärt sie immer wieder. Nach ihrer Pensionierung steht Schwester Vermehren plötzlich wieder im Rampenlicht, oder besser vor der Kamera, als Sprecherin des Wort zum Sonntag. Hierbei kommt ihr die Erfahrung aus ihrer ersten Karriere zur Hilfe.
Also ich hatte ja eine verhältnismäßig bewusste Spracherziehung mitbekommen, und wusste sozusagen auch, dass es sowas gibt wie eine Metakommunikation durch Mienenspiel und Augenrollen und ich weiß nicht was und Stirnrunzeln. Und diese Freude am Schauspielen oder am Imitieren eigentlich, nicht nachmachen und etwas karikieren, das saß mir sehr tief drin. Also auch verbal haben wir ja sehr viel ironisiert und kritisiert und uns Spaß gemacht damit, nicht? Also das hat mir sehr geholfen und hat mir sicher auch also einen Vorsprung vor anderen Sprechern gegeben, weil ich da einfach ein gewisses Handwerkszeug zur Verfügung hatte, was die nicht hatten.
Von 1986 bis 1998 spricht sie das Wort zum Sonntag in der ARD. In ihren letzten Lebensjahren tritt sie häufig auf, um von ihren Erlebnissen während der Zeit des Nationalsozialismus zu berichten. Über das Alter sagt sie 2003 im Deutschlandradio:
Tja, ich meine, dass, dass das Alter sozusagen seine Bedingungen hat und einen sozusagen ganz neue Wege schickt, die man sich so gar nicht ausdenken konnte. Und dass es da immer noch unendlich viel zu tun gibt, an einem selbst und bei einem selbst und für einen selbst, das lernt man langsam, schneller oder langsamer. Und ich denke schon, dass ich sozusagen auf der letzten Wegstrecke natürlich angekommen bin, wieso denn auch nicht. Und mein Wunsch ist, dass ich sozusagen im Frieden mit Gott und den Menschen sterben kann. Über den eigentlichen Sterbevorgang, den muss man sicher fürchten, der kann sehr unangenehm sein, wie ich weiß. Aber das, was dahinter, was da eigentlich geschieht, also dieses von der jetzigen irdischen, sichtbar greifbaren Wirklichkeit in die überirdische sich hineinheben zu lassen, darauf will ich mich doch freuen.
Schwester Isa Vermehren stirbt am 15. Juli 2009 in dem Bonner Kloster, wo sie in den 1950er Jahren in den Orden eingetreten war.
Jetzt kommt das letzte Stück aus dieser aufregenden Sendung.
So verabschiedete sich Isa Vermehren 1998 im Deutschlandfunk als Gastmoderatorin der Sendung Klassik, Pop etc. und bewies, dass ihr auch mit über 80 Jahren der Schalk noch immer im Nacken saß.
Der Schwung und die Eintracht im Rhythmus vor allen Dingen, mit der die beiden das vortragen, kann mich auch heute noch begeistern. Auch wenn die Platte natürlich ein bisschen kratzt, ist ein bisschen älter, da bin ich ja auch. Mir macht das nichts. Im Übrigen war das ja das letzte Stück. Ich bedanke mich also. Ich habe selber mit großer Freude zugehört, muss ich sagen. Ich hoffe, das ist Ihnen auch so gegangen. Und nun auf Wiedersehen. Schwester Vermehren.
Das war die Kabarettistin und Ordensschwester Isa Vermehren, die gestern vor 100 Jahren in Lübeck geboren wurde. Ihre Ziehharmonika, die von ihr sogenannte Knautschkommode, der sie den Namen Agathe gab, befindet sich heute im Haus der Geschichte in Bonn.